Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sicher sind Sie als Radio Horeb-Hörer so bibelfest, dass Sie wissen, dass im Schöpfungsbericht der Bibel geschrieben steht, dass es nicht gut sei, dass der Mensch allein ist. Sie wissen sicher auch, dass Gott darum den Menschen als Mann und als Frau geschaffen hat. Und aus so mancher Sonntagspredigt, da wissen Sie vielleicht noch, dass im Gegenüber, also im Gleich und doch verschieden, es möglich wird, Liebe zu empfinden und zu schenken. So gesehen sind Selbstliebe und Nächstenliebe auch nicht zu lösen von der Liebe zu Gott. Soweit jetzt die Theologie. Aber mancher von uns hat ja schon Schwierigkeiten damit, sich selbst so anzunehmen, wie er ist. Wie soll er dann auch noch jemand anderen ein Du annehmen können? Frederick Perls, der Begründer der Gestalttherapie, der sagte einmal, der Verrückte sagt, ich bin Abraham Lincoln. Der Neurotiker sagt, ich wollte, ich wäre Abraham Lincoln. Und der Gesunde sagt, ich bin ich und du bist du. Soweit Frederick Perls. Und Jesus Christus, der sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Im Kontext der Selbstannahme ist gerade diese Aussage Jesu sicher sehr schwer zu verstehen, aber dazu später nochmal in der Sendung. Thema der heutigen Lebenshilfe ist also die Selbstannahme und die Annahme des anderen. Oder mit den Worten unseres heutigen Studiogastes gesprochen, handelt es sich beim heutigen Thema in der Lebenshilfe ja um ein echtes Geheimnis. Das Geheimnis des Angenommenseins von der Selbstannahme zur Du-Annahme. Zugeschaltet aus Birkenfeld bei Karlsruhe ist uns jetzt Herr Walter Nitsche. Er ist gemeinsam mit seiner Frau Leiter des christlichen Partnerschaftsdienstes. Er war schon mehrere Male hier bei uns zu hören. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Nitsche. Grüß Sie.
Grüß Gott, Herr Milan. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich stelle Sie unseren Hörern kurz mit ein paar Lebensdaten vor. Walter Nitsche ist Jahrgang 1952. Er ist seit über 30 Jahren verheiratet. Er und seine Frau haben 4 Kinder und schon 2 Enkel. Sie standen jahrelang in einer Gemeindeaufbau-, Seelsorge- und Eheberatungsarbeit. 3 Jahre wohnten sie dabei in Österreich und rund 20 in der Schweiz. Seit 1998, also seit mittlerweile 10 Jahren, wohnen sie in Baden-Württemberg, wo sie eben unter anderem den christlichen Partnerschaftsdienst CPD leiten. Walter Nitsche ist Verfasser von lebensberatenden Fachbüchern und seine Seminare und Vorträge, die sind über die Landesgrenzen hinaus gefragt. Herr Nitsche, stimmt es noch mit den Enkeln oder hat sich da was getan?
Nein, das stimmt noch.
Okay. Herr Nitsche, seit wirklich mehreren Jahrzehnten, wir haben es gehört, sprechen Sie vor wirklich vielen Menschen zu Themen rund um Partnerschaft, um Liebe, um Selbstannahme und Du-Annahme. Und was sind da so die häufigsten Fragen gewesen, mich und den anderen annehmen, die Ihnen da gestellt wurden?
Sie haben schon einen wichtigen Aspekt erwähnt, dieses Spannungsfeld zwischen Selbstverleugnung und Selbstannahme. Und natürlich aus unserer praktischen Arbeit heraus, in der Eheberatung oder vor allem auch in der Singlearbeit, sehen wir, dass falsch verstandene Selbstverleugnung oder Selbstannahme zu ganz horrenden Problemen führen in der Beziehung. Vielleicht kann ich am Anfang gerade einen Brief vorlesen, also ein kurzer Briefauszug, keine Angst, gut. Von einem Sozialpädagogen aus dem Raum Nürnberg. Ich darf das vorlesen. Nun bin ich hier in der Klinik, weil ich diesen ständigen Erwartungsdruck nicht mehr ausgehalten habe. Warum darf ich nicht so sein, wie ich wirklich bin? Warum sehne ich mich gezwungen, mir ständig Zuneigung zu verdienen und Akzeptanz zu erwerben? Warum nimmt man mich nicht einfach an? Dieser 37-jährige fränkische Sozialpädagoge, den lernte ich in der Klinik kennen, wo er eingeliefert worden war wegen einem Suizidversuch. Er war aktiv in der kirchlichen Einrichtung, hatte Familie, 3 Kinder, galt als Vorzeigechrist. Und das ist ein bisschen so Symptomatik für die ganze Frage. Ich nehme mich nicht an, weil ich unter dem ständigen Erwartungsdruck auch leide. Und das hat derartige zerstörerische Folgen, dass das natürlich ein sehr praktisches Thema ist, das wir heute miteinander bewegen wollen.
Inwieweit meinen Sie jetzt da den Erwartungsdruck? Ist es der Druck, den ich jetzt auf mich selber aufbaue, weil ich sage, ich will ein toller Christ sein und strammer Katholik und immer in die Kirche gehen oder sonst was? Oder ist es ein Druck, der von außen aufgebaut wird?
Es ist beides. Weil vorbildlicher Christ, weil ich das oder jenes sein möchte oder man das von mir auch erwartet, das kann man gar nicht so auseinanderhalten. Unser soziales Umfeld prägt uns ja da auch mit den Erwartungen. Deshalb kann ich doch keine Probleme mit Zweifel haben oder Phasen von tiefer Depression oder irgendwelchen Suchtabhängigkeiten. Das Bild, das ich aufrechterhalten möchte, führte dann eher zu dem Versuch eines Lebens der Fehlervermeidung. Und das ist dann gleichzeitig der Erwartungsdruck von außen. Man erwartet das von mir auch. Und ich habe meinen Maßstab auch so hoch angesetzt an mich selbst. Und daran zerbrechen sehr viele Menschen.
Den Maßstab sehr hoch an mich ansetzen. Mir fällt da ganz spontan die kleine Therese ein mit ihrem kleinen Weg, dass sie eben auch ihr Versagen Gott schenkt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, vielleicht auch was wir schwer annehmen können, dass wir auch unser Versagen, unsere Unfähigkeit Gott schenken können.
Ja.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Selbstannahme und Selbstverleugnung, wie es auch im Evangelium angeklungen ist, das ist ein echtes Spannungsfeld. Und wie Sie es auch mit dem Brief beschrieben haben, in der Spannung zerbrechen auch manche Menschen. Jetzt, woran erkenne ich denn jetzt zum Beispiel eine gelungene Selbstannahme? Also wie charakterisiere ich jetzt oder woran merke ich zum Beispiel an mir selber, eigentlich habe ich damit kein Problem, oder woran merke ich es vielleicht auch bei einem anderen, dass der sagt, der hat sich selber angenommen, der ruht in sich. Kann man da sagen, jemand, der vielleicht irgendwie Selbstkritik einstecken kann, der steht da so richtig da, oder wie kann ich das sehen, Herr Nitsche?
Der gut Selbstkritik einstecken kann, das kann auch noch ganz andere Ursachen haben. Das kann auch in Verdrängen sein.
Okay, alles klar, schlechtes Beispiel.
Ich denke, Jesus Christus selbst sagt ja, dass die Wahrheit frei macht, aufdeckt. Und das ganze Spannungsfeld kommt meiner Ansicht nach vor allem auch daher, dass wir gerade dieses Wort Selbstlieben oder Nächstenlieben völlig falsch definieren. Wir hatten ja schon mal eine Sendung gemacht, wo wir Liebe definiert haben, nach dem Philipperbrief 2,4, wo es heißt, dass des anderen ins Auge fassen. Also, wir hatten es damals so definiert, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen suchen. Also nicht fehlgeleitete Bedürfnisse oder gar pervertierte Bedürfnisse. Und wenn man das jetzt auf sich selbst auch ansetzt, diese Definition, dann gehen wir davon aus, dass uns Gott ja tiefste wahre Bedürfnisse ins Herz gelegt hat. Und so war es das Bedürfnis beispielsweise, dass ich zu dem heranreifen darf, zu dem Bild, das Gott für mich gestaltet hat. Also, dass ich in ihm wachse, zu ihm hin. Das ist schon ein wahres Bedürfnis. Dass wir morgens aufstehen können und sagen, oh, schön zwischen Gott und mir, da ist alles bereinigt, ich freue mich auf den Tag, mit Jesus denn zu vollbringen. Also ich reife heran in dieser Liebesbeziehung, das ist ein wahres Bedürfnis. Und wahre Selbstliebe heißt, ich erforsche diese wahren Bedürfnisse. Was dient alles dazu, dass ich diesem tiefsten existenziellen Bedürfnis auch nachkommen kann? Und das ist Selbstliebe. Und Ich-Sucht, das ist genau das Gegenteil, da versuche ich, fehlgeleitete oder pervertierte Bedürfnisse zu stillen. Und da sagt Jesus, das sollt ihr verleugnen. Das sagt Nein dazu. Also ich muss entscheiden, welche Bedürfnisse möchte ich denn nachkommen, möchte ich erforschen und stillen suchen. Und da gibt es die wahren Bedürfnisse von Gott in mein Herz gelegt. Und da gibt es die fehlgeleitenden, verzerrten oder gar pervertierten Bedürfnisse. Das sind gar nicht meine Waren.
Meinen Sie, dass es das ist, was Jesus meinte, der verleugne sich selber und nehme dann sein Kreuz auf sich, dass er damit die pervertierten Wünsche und Bedürfnisse meinte? Oder wie kann man das sehen?
Ja, also zudem, es gibt ja viele Parallelstellen noch, ja. Wozu ich Nein sagen soll, darum verleugnet euer ungöttliches Wesen. Es läuft auf eine Schiene. Alles, was nicht den wahren Bedürfnissen entspricht, was ja letztlich destruktiv ist für unser Leben, das sollen wir verleugnen. Im Vertrauen jetzt auf ihn, der am Kreuz ja die Erlösung auch vollbracht hat. Im Vertrauen darauf, dass das, was alles schiefgelaufen ist in unserem Leben, da ist einer, der hat dafür gesühnt, der hat dafür bezahlt. Und deshalb darf ich auch die fehlgeleiteten oder verzerrten falschen Bedürfnisse ihm bringen oder ans Kreuz auch bringen, aber dadurch verleugne ich sie. Möchte nicht mehr Diener oder Sklave dieser fehlgeleiteten Bedürfnisse sein. Da steht beispielsweise, vielleicht machen wir es gerade mal am praktischen Beispiel deutlich.
Immer gerne in der Lebenshilfe.
Da steht eine Mutter da und hat Probleme mit ihrem heranwachsenden Sohn. Und jetzt kommt ihr Bedürfnis. Ihr Bedürfnis ist, da steht vor einer Entscheidung, jetzt muss sie die Zügel in die Hand nehmen, jetzt muss sie dem Jungen sagen, was für ihn gut und richtig ist, und er reagiert aggressiv. Und jetzt sagt Jesus, du verleugne deine falschen Bedürfnisse. Schau ins Herz dieses Jungen, wie kannst du für ihn beten, wie kannst du ihm liebevolle Hinweise geben, dass er selbst diesem Ziel näher kommt, motiviert, Jesus nachzufolgen, motiviert selbst, Gottes Herz zu suchen. Und wir kennen ja alle diese Probleme dann in der Beziehung, das sieht man, das sind meist Ausdrücke von fehlgeleiteten Bedürfnissen. Das macht sie ihm beispielsweise schlechtes Gewissen, du kommst zu spät heim, du kümmerst dich um mich nicht und so weiter und so fort. Sie bekommt diese, wie sagt man da, übermutterte Sehnsucht, dass der Junge sich um sie selbst kümmert. Jetzt kommen die ganzen Ängste noch dazu, Einsamkeit, verlassen werden. Und sie wird aufgefressen von diesen fehlgeleitenden Bedürfnissen, die sie dadurch auf Kosten ihres Jungen, dem sie in der Entwicklung im Wege steht, zu befriedigen versucht. Und da sagt Jesus, nee, das sollst du selbst verleugnen. Deine wahren Bedürfnisse sind doch ganz woanders. Und deine existenziellen Bedürfnisse möchte zuerst dich, Gott, selbst stillen. Und dann wirst du frei sein, auch die wahren Bedürfnisse, zum Beispiel deines Jungen, fördern und befriedigen zu können.
Also nochmal, also dass das Jesus wirklich nicht so gemeint haben kann, dass ich ihr mich komplett verleugne, sondern wirklich, dass ich mich auf meine wahren Bedürfnisse erkenne.
Ja, genau. Weil das andere, das ist sogar gefährlich, da sind wir schnell bei einer buddhistischen Botschaft. Denn da heißt es, alle deine Bedürfnisse, alle deine Wünsche töte ab und dann bist du auf dem richtigen Weg. Das ist eine unchristliche Botschaft. Ja, dann komme ich ins Nirvana, dann habe ich überhaupt keine Bedürfnisse mehr. Jesus Christus macht das Gegenteil. Er weckt unsere Leidenschaft, unsere Liebensleidenschaft. Er spricht vom Durst, den er stillen möchte. Da spricht er immer an. Also keine tote Religion, kein Buddhismus, Nirvana, ich habe überhaupt keine Bedürfnisse mehr. Sondern wenn wir auch sehen in der Geschichte, die engagierte Nachfolge Christi waren immer leidenschaftliche Menschen, die getrieben waren von der leidenschaftlichen Liebe zu Jesus Christus. Und das hat ihren, oder das entspricht den wahren existenziellen Bedürfnissen. Nur wenn ich mich von der Ich-Sucht gefangen nehmen lasse, wenn ich zum Sklaven werde, meine fehlgeleitenden Bedürfnisse, dann kann ich nicht gleichzeitig auch meine wahren Bedürfnisse ausleben. Und deshalb sind ja letztlich auch so viele Menschen zerrissen und traurig, haben keine Freude, auch in der Jesus-Nachfolge nicht, weil es immer nur um die falschen Bedürfnisse geht, denen sie nachjagen. Das ist jetzt etwas hart gesprochen, aber es soll ja befreiend wirken, ja, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Und dass das eigentlich eine frohe Botschaft ist, wenn Jesus sagt, hey, verleugne diese falschen Bedürfnisse. Ja, und schau, was ich dir ins Herz gelegt habe. Geh deinen wahren Bedürfnissen nach.
Das dringt jetzt alles klar und deutlich ins Hirn rein, Herr Nitsche. Aber, und wir alle, glaube ich, können das gut verstehen. Aber was macht's dann immer wieder trotzdem so schwer für uns, uns dann trotzdem selber anzunehmen? Wo sind da die Hindernisse? Ich verstehe es, aber trotzdem gelingt's mir nicht.
Also ich denke, gerade diese Unterscheidung mal zu machen, das ist die erste Voraussetzung. Damit ich mich überhaupt freudig auf den Weg mache, die eigenen wahren Bedürfnisse überhaupt zu erkennen. Was es uns jetzt schwer macht, ich finde, es sind drei Dinge. Erstens dieser Erwartungsdruck, der mich auch daran hindert, mich zu öffnen. Vielleicht sollten wir kurz mal diesen anderen Aspekt betrachten mit der Beziehung, dass ich mich auch in Beziehungen nicht angenommen weiß. Im zwischenmenschlichen Bereich, jetzt haben wir es ja nur in Bezug mal auf Gott bewegt, ja? Im zwischenmenschlichen Bereich ist es doch so, ich fühle mich von einem anderen Menschen dann total oder vollkommen angenommen, wenn ich weiß, er weiß alles von mir, ich brauche nichts zu verstecken und ich habe keine Angst, verachtet oder abgelehnt zu werden. Dann kann ich diese offene Seele leben. Das ist deshalb nicht möglich, weil auf der einen Seite gebe ich meine Persönlichkeit meist nicht preis, sondern versuche nur die Schokoladenseite meines Wesens zu offenbaren, die ja annehmbar ist, und die Schattenseite meines Wesens oder die dunkle Seiten oder die Versagerseiten zu verdecken, dann kann ich ja auch nur partiell angenommen sein. Und das Problem ist, dass man natürlich gut daran tut, dass man sich nicht jedem offenbart, denn dann kommen Verletzungen. Und die Schwierigkeit ist, dass Menschen, die das probiert haben, sich zu offenbaren, sich zu öffnen, sehr, sehr oft schwere Verletzungen erlitten haben. Das prägt natürlich, das macht einen vorsichtig. Ja?
Das ist dann das, was mich auch ins Schneckenhaus dann zurückziehen lässt.
Genau. Aufgrund von negativen Erfahrungen. Das sagt man ja, und jetzt? Ich habe mich versucht zu öffnen und jetzt bin ich nur abgelehnt oder verachtet oder verurteilt worden. Mache ich nicht mehr. Deshalb sage ich ja in der Seminare auch immer, schaut euch jene bitte sehr gut an, denen ihr euch öffnet. Nicht blauäugig sein. Sonst kann ich nur noch mehr verletzt werden. Das ist die eine Schwierigkeit. Aber das heißt nicht, oder ich möchte da auffordern, sich ja nicht zurückzuziehen, sondern sich auf den Weg machen und sich eben die Leute ganz genau anschauen. Was haben die für eine Gesinnung? Und wenn ich einen Menschen treffe, wo ich dann merke, hey, der hat ja diese Gesinnung Jesu, da kommen wir nachher noch drauf, was die dann konkret heißt, ja, wie man dann andere annehmen kann, der ist fähig, mich anzunehmen. Und dann sollte man auch diesen Schritt wagen. Und siehe da, es sind sehr viele Menschen, die da sehr, sehr positive Erfahrungen machen. Da ist ein Mensch, der nimmt mich total an, gerade weil er mich zutiefst kennt. Und der zweite Aspekt hier ist, wir wollen uns oft gar nicht so gut kennen. Und da kommen wir jetzt auf so ein Geheimnis, auf die Spur. Und ich möchte dazu ein Bibelvers zitieren. Der Apostel Paulus schreibt einen Brief an die Römer, Kapitel 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Oder Galater 5, 17. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist und der Geist wider das Fleisch, diese widerstreben einander. Und wir sehen, dass die Heilige Schrift, dieses Wort Fleisch, im Griechischen Sarx steht dort, also das Sarx, dass das jetzt nichts mit Proteinen zu tun hat. Das heißt, der Begriff wird öfters verwendet in der Bibel, zum Beispiel auch Johannes 1, 14. Und das Wort ist Fleisch geworden, also Gott ist Mensch geworden, Jesus Christus. Da geht es um die Körperlichkeit, da geht es um die Proteine. Ja? Aber das Prinzip Sarx heißt, in jedem Menschen ist ein Prinzip, das dem Geist Gottes widerstrebt, das Lust hat zu sündigen. Und dieses Sarx ist bei jedem Menschen verschiedenartig geprägt. Da ist eine junge Frau, die liest zentnerweise Liebesromane und dadurch prägt sie ihr Sarx. Später hat sie beispielsweise die Vorstellung, Partnerschaft liegt darin, dass da ein Prinz kommt, auf dem Schimmel geritten, sie wach küsst und eben diese Romanvorstellungen. Und da ist ihr Sarx geprägt und da hat sie jetzt damit zu kämpfen. Oder mit Eifersucht, oder mit Neid und Eitelkeit, oder auch die sogenannten nicht salonfähigen Sünden unter Christen. Da versucht eine seelische Spannungen immer durch Alkohol auszugleichen. Auch wenn der jetzt Gott nachfolgt, dieses Sarx ist geprägt und bleibt geprägt. Das heißt, bei seelischen Spannungen wird er nach wie vor Lust dazu haben, seine seelischen Spannungen mit Alkohol zu töten.
Und wenn jetzt
weil es eine Prägung ist.
Die Prägung des Sarxes. Und die Heilige Schrift lehrt, dass die Prägung bleibt bis zum Paradies, bis zum Himmel eigentlich, ja. Und viele meinen ja, dieses Sarx würde sich auch bekehren. Aber das stimmt nicht. Im Galaterbrief heißt dann auch, wandelt im Geist. Und viele Christen lesen jetzt so, dann werden die Werke des Sarxes oder des Fleisches nicht mehr da sein. Aber da heißt es tatsächlich, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Sarxes nicht vollbringen. Galater 5,16. Das setzt ja voraus, dass sie da sind. Also die Heilige Schrift ist hier ganz, ganz nüchtern und objektiv. Und deshalb verstehen wir auch, dass so viele Gebete gar nicht erhört werden können, weil es unbiblische Gebete sind. Ach Gott, nimm mir doch das weg, dass ich mich so schnell aufrege oder so schnell ärgere. Und Gott sagt, nee, das ist nicht das Problem. Die Prägung, die wirst du behalten, aber ich möchte dir jetzt helfen, zu überwinden, dem nicht mehr gehorsam sein zu müssen, in Freiheit zu gelangen. Und es heißt ja, wenn Jesus frei macht, er ist wirklich frei. Und wenn Christen meinen, das heißt, ich bin frei vom Sarx, da erleben sie ganz große Enttäuschungen. Die Freiheit besteht darin, dass wir trotz unserer Prägungen diese nicht mehr dienstbar sein müssen. Das ist die Freiheit, zu der Jesus einen führen will. Da wird man also viel nüchterner sich selbst gegenüber und kann auch zur eigenen Fehlprägung stehen. In der Seelsorge bei Seminaren gibt es oftmals sehr tiefe persönliche Gespräche, wo Menschen ihr Herz öffnen. Und ich habe gerade bei vielen Singles, bei jungen Männern, immer wieder dann das Thema, sie sind geprägt von Pornosucht, Internet, Filme. Und sie sagen, ich möchte jetzt Gott nachfolgen. Und ich komme von den Bildern nicht weg. Und sie kämpfen so sehr gegen ihr Sarx, gegen die Prägung, ohne Erfolg. Und da ist, das gehört zum Geheimnis des Angenommenseins, dass ich weiß, Gott nimmt mich mit meiner Prägung an. Und er wird die nicht einfach wegnehmen. Ist klar, der nie in einem Pornofilm war, der wird nie diese Bilder wieder in Erinnerung bringen können, gegenüber dem, der das quasi früher getan hat. Der hat sein Fleisch, sein Sarx da gefüttert und geprägt. Und diese Prägung ist vorhanden. Aber sie braucht mich nicht mehr zu diktieren. Und das ist die frohe Botschaft, dass uns Jesus jetzt an der Hand nehmen will und sagen, schau, steh zu deiner Prägung, für dich selber brauchst dich nicht zu schämen. Ein anderer, der jetzt so rein und heilig und oftmals pharisäerhaft tut, wenn er das Gleiche erlebt hätte wie du, dann hätte er die gleichen Prägungen, musst dich nicht schämen. Ich nehme dich so an, aber ich gehe mit dir jetzt den Weg, dass du diesem nicht mehr dienstbar sein muss, dass du diesem nicht mehr gehorchen musst, dass du dich nicht mehr hingeben musst. Und bei diesem Problem gehört dann noch ein zweiter Aspekt dazu, dass viele Christen Anfechtung von Sünde nicht unterscheiden. Das heißt, in der Selbstannahme werde ich darunter leiden, wenn ich diese Unterscheidung nicht mache. Und stellen Sie sich vor, da ist jemand, der hat jetzt so eine Anfechtung. Ich denke jetzt gerade mal bei den Beratungsgesprächen von vielen, wirklich vielen verheirateten, lieben, gläubigen Frauen. Ich war erstaunt über die Jahre hinweg, dass ich sah, da ist ein Grundproblem, dass sie niemandem sagen, dass sie sich beispielsweise in einen anderen Mann verliebt haben. Ohne dass es zum praktischen Ehebruch gekommen ist oder so, ja. Das kann auch der Kaplan sein. Das kann auch der Leiter einer Gebetsgruppe sein. Mit dem kann ich so gut reden, mit dem kann ich so gut sprechen. Jetzt kommen romantische Gefühle, jetzt kommt eine Sehnsucht und jetzt fühlen sie sich als Ehebrecherinnen. Und das ist ein, ich möchte es ganz so salopp sagen, ein ganz fieser Trick Satans, der dadurch Christen lahmlegt. In Jakobus 1 heißt es, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung kommt. Ja, und wenn man heutzutage, wenn ein Christ sagt, oh, pass auf, nächste Woche kommst du in große Versuchung, ja, dann kommt nicht Freude auf, sondern Trauer und Entsetzen und Schrecken. Da das Wort Gottes aber unterscheidet zwischen Anfechtung und Sünde. Deshalb, diese Frau wird befreit, wenn sie sagt, okay, das ist doch nur Anfechtung, stehe ich dazu, für mich ist doch keine Sünde. Anfechtung wird nur dann zur Sünde, wenn der Wille Ja dazu sagt, wenn ich mich dem hingebe, wenn ich jetzt meine Fantasie füttere. Anfechtung kommt immer entweder übers Gefühl oder übers Denken. Aber erst wenn ich Ja dazu sage, also mit meinem Willen noch Ja dazu sage, dann wird es erst zur Sünde. Und manche Gefühlsanfechtungen, die habe ich ja nicht mal unter Kontrolle. Zum Beispiel plötzlich Wut. Apostel Paulus sagt im Epheserbrief, wenn ihr zürnet, so sündiget nicht. Das heißt, er macht eine ganz klare Unterscheidung. Ich habe plötzlich einen Zorn auf jemanden. Ich könnte meiner Nachbarin den Kragen umdrehen oder irgendetwas. Ja? Da sagt das Wort Gottes halt, das ist noch keine Sünde, das ist Anfechtung. Und wenn ihr jetzt sagt, jawohl, das gehört zu meiner Prägung, ich reg mich zum Beispiel schnell auf oder das ist das oder jenes, da stehe ich dazu, das darf ich auch Gott ausliefern, aber das ist noch keine Sünde. Dann hat man die Freude, die Kraft und Energie zu sagen, jawohl, aber jetzt will ich mit meinem himmlischen Herrn diese Versuchung auch überwinden. Und da steht die Freude vor Augen. Die Freude des Überwindens, die Freude des Sieges. Die Freude, dass diese Verheißung der Bibel auch stimmt. Ihr braucht nicht. Mit jeder Versuchung hat Jesus Christus auch einen Ausgang geschaffen, eine Lösung gefunden. Und dann gehe ich, ich sage es mal jetzt auch so salopp, dann kann ich viel freudiger und lockerer als Christ durchs Leben gehen. Kommt eine Anfechtung, ja okay, ist keine Sünde, mit meinem Herrn werde ich sie überwinden. Und so lerne ich mit meinen eigenen Prägungen, mit meinem eigenen Wesen, mich überhaupt zu versöhnen. Und das ist die erste Voraussetzung bei diesem Geheimnis des Angenommenseins.
Wenn wir jetzt einen Perspektivenwechsel machen, wir haben jetzt viel auch über die Selbstannahme gesprochen und auch mein Verhältnis zu Gott. Wie ist es denn dann in der Du-Annahme? Also wie gelingt es mir jetzt mein Gegenüber, dass er denselben Anfechtungen ausgesetzt ist wie ich, den anzunehmen mit seinen Prägungen? Das liebend ja hinzunehmen oder ja, wie soll ich sagen? Wie kann das gelingen, diese Du-Annahme dann? Ja.
Ich persönlich bin davon überzeugt, eine echte Du-Annahme kann nur gelingen über eine echte Selbstannahme. So wie die echte Selbstliebe, also die gesunde, die die eigenen wahren Bedürfnisse von Gott gegebenen erforscht und zu stillen sucht, führt zur echten Nächstenliebe. Psychologisch gesehen eigentlich ganz logisch, indem dass ich meine eigenen wahren Bedürfnisse von Gott stillen lasse, ist mein existenzieller Liebestank gefüllt. Jetzt kommt es zum, wenn was gefüllt ist, dann kommt es zum Überfluss, dann kommt es zum überfließenden Leben. Was Jesus Christus ja auch gesagt hat, ich lebe, ihr sollt auch leben. Und ich bin gekommen, dass ihr Leben im Überfluss habt. Wenn ich mich nicht selbst annehmen kann, dann habe ich Manko. Was soll da überfließen? Also ich stelle mir das immer bildlich so vor, klar, wenn ich ein Glas vor mir habe und schütte rein und plötzlich ist es voll und ich schütte weiter rein, dann überfließt es, dann kann ich meine Umgebung auch benetzen mit dem Wasser. Und so, wenn ich mich von Gott angenommen weiß und da mich selbst annehmen kann mit all meinen Schwächen und Fehlern, dann kommt es zu diesem Überfluss und das kann ich jetzt rüberfließen lassen. Das kommt dann zur echten Nächstenliebe, das kommt auch zur echten Du-Annahme. Umgekehrt, die ich sucht, also die den falschen Bedürfnissen nachjagt, die führt eher zu Menschenverachtung. Die führt dazu, dass ich beim anderen zwar auch den Mangel erkenne, aber die nicht versuche, in Liebe auszugleichen, sondern verachten. Das ist die große Gefahr. Wenn ich mich selbst nicht annehme, kann ich den anderen letztlich auch nicht annehmen. Das heißt, ein guter, das ist jetzt falsch ausgedrückt, eine gute Selbstannahme, ja. Aber ein Mensch, der andere annehmen möchte, der muss zuerst schauen, habe ich mich angenommen.
Aber Herr Nitsche, das bedeutet doch dann letztlich, jede Ehe, wo ein Partner sich nicht angenommen hat, sich selbst, jede Ehe ist doch dann in der Hinsicht in Gefahr.
Das ist ja unsere Hauptarbeit auch gewesen, 20 Jahre lang. Und das wir gesehen haben, nur dort gibt es Erfolg in der Eheberatung, wo man die Einzelnen erstmal auch zur Selbstannahme geführt haben. Denn bei der Ehe, da haben Sie nämlich völlig recht, Herr Miller, da kommt noch das Problem dazu. Nehme ich mich selbst nicht an, habe ich ja einen Mangel. Und jetzt soll sogar noch der Ehepartner diesen Mangel auffüllen. Der ist völlig überfordert. Völlig überfordert.
Kann nur schiefgehen.
Ja, es muss nicht schiefgehen, es gibt ja Lösungen. Aber auf diesem Weg, die Schiene, die führt in die falsche Richtung. Mit der Zeit wird es dann so sein, dass jeder noch mehr Mangel bekommt und dass das Inhalt der Ehe ist, dem anderen zu sagen, wie man selbst zu kurz kommt. Und die Situation haben wir doch, wenn wir hineinschauen in Ehe und Familien. Ich komme zu kurz. Und jetzt wird alles versucht, zuerst mal dem anderen schlechtes Gewissen machen, ihn beschuldigen, weil du das und das und das tust oder dich so verhältst, deshalb komme ich zu kurz. Und dann kommt es auch dazu, dass man versucht, von außen sich Erfüllung zu schaffen. Ja, bei dir komme ich zu kurz, jetzt baue ich halt einen Nebenbuhler oder irgendwas. Alles dieses Hetzen danach, den eigenen Tank zu füllen, weil es der andere nicht mehr kann. Das ist an sich ein aussichtsloses Unterfangen. Wie schön, wenn einer weiß, ich bin von Gott angenommen, ich darf mich selbst annehmen und jetzt kann ich meine Frau oder umgekehrt kann ich den Mann mit meinem Überfluss benetzen, den ich in Gott habe. Ah, das ist eine freudige Sache. Ja? Und das Ziel unserer Eheberatung war immer das, dass der Einzelne zuerst mal zur Selbstannahme kommt. Und deshalb haben wir Eheberatung auch immer am Anfang immer nur unter vier Augen mit den Einzelnen getätigt, nie Paarberatung. Weil das Problem liegt immer am Einzelnen. Wenn Spannungen zwischen Zweien sind, was soll das für Spannung sein, kann man gar nicht messen. Die Spannung liegt immer in mir selbst drin. Ja? Und deshalb kann es dazu kommen, ja, dass eine Spannung hat und sagt, ich habe ein schlechtes Verhältnis zu dir. Oder zwischen uns herrschen Spannungen und der andere weiß gar nichts davon. Ja? Weil die Spannungen immer in uns selbst liegen. Und gesunde Beziehung gibt es dann, wenn die Beziehung zu mir selbst gesundet.
Wie hängen denn jetzt eine Du-Annahme und die eheliche Sexualität dann miteinander zusammen?
Ich denke, dass gerade auch eheliche Sexualität dadurch überfordert werden kann, wenn wiederum ein Manko da ist. Meistens läuft das so ab, aber das ist jetzt wirklich nur pauschalisiert. Ja? Jede Situation ist ja individuell verschieden. Aber hier kommt oftmals dieser Prozess in Gang. Ich habe Manko, ich sehne mich eigentlich nach Angenommensein. Ich sehne mich nach seelischer Intimität, dass ich meine Seele öffnen kann von meinem Partner und da angenommen sein und Liebe erlebe und nicht Verachtung oder Ablehnung oder Vorwürfe. Und dieses Sehnen, das wird das versucht, beispielsweise durch die Nähe, durch die körperliche Intimität, wird versucht, das zu stillen zu suchen. Und das geht natürlich mit der Zeit nicht mehr. Am Anfang wird da noch eine körperliche Lust sein, die einem über vieles hinweghilft oder hinwegsehen lässt. Aber das Fatale ist, die Seele bleibt leer. Und wenn die Seele leer bleibt, kommt es dann zu sogenannten Gefühlsblockaden auch in der ehelichen Sexualität, dass es immer mehr mechanisch abläuft, also immer mehr Körper betont. Und dann versucht man hier noch Verbesserungen zu machen durch irgendwelche Bücher, was letztlich nicht hilft. Die Seele bleibt immer einsamer, immer leerer und bis oft dann die Sexualität ganz einschläft oder in manchen Fällen dann sogar pervertiert wird. Und auch hier ist der Ansatz von einer gesunden biblischen Sexualtherapie, die beginnt immer an der eigenen Seele. Denn Liebessexualität, also die an sich, die Art von Sexualität, die Gott sich gedacht hat, die uns Gott geschenkt hat, ist eine Sexualität, wo aus der seelischen Erfüllung heraus, aus der seelischen Intimität, ich jetzt dem anderen eigentlich nur noch sagen will, durch meine körperliche Sexualität, dich habe ich lieb, bei dir ist Geborgenheit auch, dich schätze ich wert. Und das drückt man dann sexuell aus, das wäre Liebessexualität. Und die anderen, die Fordernden, von der Gesinnung her, die nennen wir Ego-Sex und die hat immer destruktive Folgen. Liebessexualität, konstruktive, nimmt nämlich an Qualität zu mit der Zeit, auch wenn die Quantität etwas abnimmt.
Also habe ich Sie richtig verstanden, dass auch der Schlüssel zu einer erfüllten ehelichen Sexualität ist die seelische Intimität?
Ja, ja.
Können Sie die seelische Intimität noch ein bisschen genauer beschreiben? Was können wir uns darunter auch vorstellen? Wie, wenn Sie das ein bisschen mehr beleuchten können, bitte.
Ja, das hängt jetzt mit diesem Angenommensein zusammen. Also vielleicht erzähle ich hier gerade noch einen Aspekt, der hier eben auch so ein grundsätzlicher Faden ist. Vor einem meiner Seminare kam ein katholischer Priester zu mir, persönlich unter vier Augen. Er hat eine Pfarrei zu leiten, ist eigentlich sehr fruchtbringend dort. Und er sagte, Walter, ich bin der einsamste Mensch in meiner Pfarrei. Ich staunte und fragte, wieso? Du hast so viele Kontakte und machst so schöne Arbeit dort. Und dann sagte er sehr interessante Sache. Er sagte, ich kann mir nie leisten, gegenüber niemandem so zu sein, wie ich wirklich bin. Und ihm fehlte dieses tiefes Angenommensein. Um das vielleicht etwas auf den Punkt zu bringen, die Stufen des Geheimnisses Angenommensein heißt erstens, ich weiß mich angenommen von Gott. Darüber haben wir noch gar nicht so intensiv gesprochen, sollten wir nachher noch tun. Zweitens, ich erlebe jetzt auch, dass Gott mir Menschen schickt und das ist zuerst mal der Ehepartner, bei diesem Pfarrer natürlich nicht möglich. Das sind auch Freunde. Wir haben gesagt, du musst unbedingt nach existenziellen Freunden suchen. Einfach Menschen, die mir das Wesen Gottes jetzt praktisch auch rüberbringen. Ja, du bist angenommen so, wie du bist. Mit deinem Sarg, mit deinen Prägungen, mit deinen Schwachheiten.
Nochmal, das müssen Sie wiederholen. Also Freunde, die mich annehmen, bringen mir das Wesen Gottes, spiegeln das Wesen Gottes in dieser Freundschaft. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich könnte da vielleicht noch ein Zitat von C.S. Lewis nehmen, von Professor C.S. Lewis, diesem gläubigen Literaturhistoriker. Der sagte, viele Menschen leiden darunter, dass sie zwar glauben, Gott liebt sie, aber sie sagen, Gott hat keine Haut. Ich erfahre es nicht. Er sagte, die Liebe Gottes, diese vollkommene Liebe Gottes, die sucht auf dieser Welt nach einem Handschuh. Wir als Christen sollten Handschuhe Gottes sein, wo seine Liebe durchfließen kann. Diese völlig selbstlose Agabe-Liebe Gottes, die sucht jetzt einen Handschuh, und das ist ein Mensch, der sagt, ja, ich habe höchstens die Philos, diese Freundschaftsliebe, diese Philio. Aber ich möchte, dass die Agabe-Liebe Gottes mich wie ein Handschuh gebraucht und dass Gottes Liebe durch mich hindurchfließen kann zum anderen. Und wenn ich jetzt solch einem Menschen begegne, der sieht mich nackt, seelisch nackt, mit allen Wunden, mit allem Versagen, mit aller Schuld. Und er hat diesen Blick Jesu für mich, wo man weiß, die ganze Schuld, die hat Jesus am Kreuz gesühnt und da ist, in jedem Menschen ist was so Wertvolles, dass Gott in ihn hineingelegt hat. Und das merkt der andere, ja, wenn er so angeschaut wird, mit diesem Blick Jesu. Und Gott sucht nach Handschuhen. Ich möchte in meinem Leben, ich, Walter Nitsche, das ist mein Ziel, ich möchte ein Handschuh Gottes sein. Dass Gottes Liebe durch mich fließen kann, wenn ich Menschen begegnen, dass ich sie ansehe, wie Gott sie ansieht. Und dass sie von mir sich auch angenommen wissen. Und dann kommt ihnen die Liebe Gottes, die Annahme Gottes viel näher. Und das war letztlich die Antwort auch bei diesem lieben Priester, dass er auch Glaubensfreunde findet, wo er seelisch nackt sein kann und sich angenommen weiß. Dadurch wird die Liebe Gottes jetzt menschlich näher. Und das war auch der Apostel, der Auftrag der ganzen Apostel, die das ja immer wiederholt haben. Das war ihre Botschaft, das Wesen Jesu, das Wesen Gottes fließen zu lassen, so wie der Spiegel. Und das ist eben dieser zweite Punkt. Und wenn ich das dann erlebe, beim Geheimnis des Angenommenseins, dann kann ich auch zu diesem, dann kann ich selbst auch das für mich in Anspruch nehmen und sagen, ja, ich möchte auch so ein Handschuh sein, der Liebe Gottes, und jetzt werden auch andere sich angenommen fühlen. Und bei diesem Blick, auf diesem Level, da kommt es zu dieser seelischen Intimität, dass ich einfach offene Seele haben kann, dass ich laut denken kann, dass ich mich nicht schäme vor einem anderen, weil ich weiß, ich habe keine Angst, jemals abgelehnt oder verachtet zu werden. Und das ist so der springende Punkt. Und da kann man sich ja prüfen, habe ich das? Habe ich einen Menschen, wo ich weiß, egal was ich ihm sage, wie ich meine Seele öffne, ich werde nie verachtet oder abgelehnt werden. Und das finde ich persönlich Grundvoraussetzung für eine gute Ehe. Und das ist seelische Intimität. Und in einer Ehe kommt noch dieses Geschenk dann hinzu, das Gott einem gibt in der Liebessexualität. Dass jetzt diese seelische Intimität auch körperlich ausdrücken kann. Und dann ist es, wie die Bibel sagt, Yatta, ist es Ganzheitliche. Ist es nicht mehr abgetrennt Körper, also Sexualität, körperliche und dann Seele. Bei einem bleibt die Seele auf der Strecke. Gott hat dieses Ganzheitliche geschaffen. In 1. Mose heißt, und Adam erkannte seine Frau Eva, und diesem Wort erkannte, da steht das Hebräische Yada dort. Das ist das ganzheitliche Erkennen. Also da ist nicht Adam schlief bei Eva oder Adam schwängerte Eva, sondern er erkannte sie. Und da merken wir schon von unserem Empfinden her, ja, da ist was Ganzheitliches, da ist Seele und Leib jetzt ganzheitlich zerschmolzen und verbunden.
Sie haben vorhin gesagt, dass wir noch nicht genug über die Annahme durch Gott gesprochen haben, also dass wir uns selbst, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch von Gott oft nicht angenommen fühlen. Wie kann denn das sein? Da mache ich doch was grundsätzlich falsch.
Ja, genau. Aber das ist sehr, sehr oft festzustellen, dass die Leute sagen, ja, ich weiß mich zwar grundsätzlich von Gott geliebt oder ja, so theoretisch angenommen, weil er steht ja in der Heiligen Schrift, deshalb muss ich es ja glauben. Mir wird es ja auch so gelehrt, aber vom Praktischen her glauben sie, aber eigentlich mit mir ist Gott nicht zufrieden. Ich versage so oft, es kommt wieder dieser Maßstab. Und das kommt daher, dass man seine Identität als Christ mehr in der Leistung sucht. Also wenn ich das und das und das tue, wenn ich diese Leistungen erbringe, dann nimmt mich Gott eigentlich so zufriedenerweise an. Henry Nouwen, dieser bekannte amerikanische Schriftsteller, er ist ja katholischer Theologe, Hochschulprofessor, oder war, er hat dann die Professur abgegeben, um bei Jean Vanier in dieser Arche-Gemeinschaft mit geistig behinderten Menschen zu leben. Da schrieb er wunderbares Buch, Du bist der geliebte Mensch. Und er sagt darin, dass unsere eigentliche Identität, wenn ich morgens aufstehe, nicht die ist, oh Gott, heute will ich für dich gute Leistungen bringen, sondern ich stehe auf und sage, meine Identität ist, unabhängig von meinen Leistungen, ich bin der geliebte Mensch. Also das Buch heißt, Du bist der geliebte Mensch. Das ist meine Identität in Gott. Ich bin der geliebte Mensch. Und da kommen bei uns ja so ganz schnell immer diese Abers. Ja, ich kann mich doch nicht ausruhen auf. Ja, nee. Die Leistungen, die ich dann erbringe, sind die Folge von dem Angenommensein, aber nicht die Voraussetzungen.
Also die mich dann befähigen dazu,
und
überhaupt
sogar motivieren. Mhm.
Also das heißt, ich könnte mir sozusagen an meinen Zahnputzspiegel morgens einen Zettel hängen, du bist das angenommene Kind Gottes.
Genau.
Dass ich jeden Morgen beim Zähneputzen dran erinnert werde.
Ja, und das ist meine Identität. Ich bin geliebt, ich bin von Gott geliebt. Ein Schüler von Henry Nouwen ist ja Brennan Manning. Und er schreibt, Gottes Liebe anzunehmen bewahrt uns davor, uns selbst zu hassen und zu verurteilen, und befreit uns aus den Fesseln unserer Ängste. Das ist die Liebe Gottes, die kann ich selbst für mich in Anspruch nehmen. Und gerade dann, wenn mir Versagen, Sünden, Fehler einfallen, das ist ja die Blockade, ja, dass ich dann denke, ja, so kann mich ja Gott nicht annehmen. Und da muss ich ans Kreuz von Golgatha denken. Dort ist Jesus freiwillig hingegangen, um all das, was mir jetzt einfällt, allen Schmutz und allen Mist, und allen Dreck dafür zu sehnen. Und deshalb konnte er ausrufen, es ist vollbracht. Also ich kann die Liebe Gottes nur deshalb existenziell annehmen, wenn ich an das glaube, was Jesus Christus für mich am Kreuz von Golgatha getan hat. Der Jesuitenpater lebt inzwischen nicht mehr, Pater Leppig, man nannte ihn ja das Maschinengewehr Gottes. Er predigte auf freien Plätzen. Und das war noch so zu meiner Jugendzeit, war er sehr bekannt, ich habe noch Schallplatten von ihm. Und Pater Leppig sagte, was wir Christen oft vergessen, ist das Mysterium von Golgatha. Dass wir da mehr unser Vertrauen draufsetzen, nicht auf unsere Leistung, sondern auf das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und da frage ich oftmals den Menschen auch, ist es dir bewusst, dass du eigentlich nichts tun kannst, um dein Versagen, deine Fehler, deine Schuld auszugleichen? Dann kannst du nur nach Golgatha kommen und sagen, danke, du hast gesühnt, du hast bezahlt, das nehme ich persönlich in Anspruch. Darauf vertraue ich, dass das, was Jesus für mich getan hat, das genügt. Und dann habe ich auch die, ich sag mal, logische Grundlage, ja, Gott kann mich annehmen. Denn aller Schmutz bei mir, diese Frage und alle Sünde und Schuld, die ist geklärt, grundsätzlich. Und jetzt die Liebe Gottes annehmen, zu wissen, ich bin der angenommene, wie es richtigerweise gesagt hat, das geliebte und angenommene Gotteskind, das beflügelt mich jetzt, meinem Gott, meinem Herrn nachzufolgen. Auch Leistung zu vollbringen, aber nicht aus Muss oder aus Angst, von ihm nicht angenommen zu werden, sondern auch aus Dankbarkeit, aus Freude heraus. Da ändert sich einfach die Motivation. Also wenn ich mich angenommen weiß von Gott, dann kann ich mich selbst annehmen, habe Freude daran, der Geliebte Gottes zu sein. Und dann macht es mir nichts anderes als Freude und es mir ein tiefer Wunsch, dieses Angenommensein auch anderen Menschen weiterzugeben. Das wäre so grob gesagt das Geheimnis des Angenommenseins. Natürlich gibt es da jetzt viele praktische Aspekte. Deshalb machen wir ein Ganztagesseminar ja auch darüber. Kann man nicht in einer Stunde alles darlegen. Aber das wäre so in etwa die Richtung.
Was sind so Ihre Erfahrungen in den Seminaren und auch in der Seelsorge? Was hilft Menschen, sich da für diese Liebe Gottes zu öffnen und um sich dann letztlich angenommen zu fühlen? Was für Hilfen gibt es denn da?
Ja, also wir gehen da oft dann auch so ein Fragebogen durch, dass man sagt, ebenso so einfach diese Schritte, die ich eben so kurz erklärt habe. Wie denkst du über die Annahme Gottes, was sind die Voraussetzungen? Und da kommt man schon den Fehlgedanken auf die Spur. Ja, dass dann jemand sagt, ja, ich glaube, ich fühle mich angenommen, wenn. Und jetzt kommen die Bedingungen. Und die muss man zuerst vom Tisch wischen. Dass da keine Blockaden sind. Also, dass man die Liebe Gottes dann annehmen kann.
Sie meinen einfach auch, sich ruhig an den Schreibtisch setzen und mal aufschreiben, ja, und sich vergegenwärtigen, ob ich jetzt auch so dieser Bedingungstyp bin.
Ja. Und der herrscht meist im Kopf, wenn man so spontan fragt, sagt, nein. Aber wenn man in sich geht und sagt, ja, worauf vertraue ich eigentlich? Dann vertraut man doch auf die eigenen Leistungen, ja. Und das ist eine Riesenblockade. Und dann wundert es nicht, dass man sich von Gott nicht angenommen weiß. Oder der Pharisäertyp natürlich. Der sagt, ja, ich halte alle Gebote. Und er hat natürlich in der Selbstwahrnehmung einen Knacks. Ja, wenn ich nur an das Liebesgebot denke, wie wir da schuldig werden jeden Tag, dann kann ich nicht wie ein Pharisäer sagen, ich halte alle Gebote. Das wäre dann die andere Gattung, die fühlen sich auch von Gott nicht angenommen irgendwo, oder sie machen sich das vor, sie sind angenommen, weil sie so perfekt sind. Aber von denen Leuten haben wir jetzt nicht geredet. Die hören bei Radio Horeb ja auch nicht zu. Es sind mehr die Ernsthaften, die verzweifeln eher an ihrer Unfähigkeit, an ihrem Versagen. Und da gilt ja gerade die frohe Botschaft. Nein, Jesus hat alles getan und ich darf mich angenommen wissen, nicht aufgrund meiner Leistung, sondern aufgrund dessen, was er für mich getan hat, am Kreuz von Golgatha. Und was dann beginnt dieser Prozess des Angenommenseins.
Also was Sie jetzt in den letzten Minuten so beschrieben haben in unserer Sendung, das heißt, dieses Geheimnis des Angenommenseins in der Du- und in der Selbstannahme, das ist eigentlich ein Prozess, ein Reifungsprozess, der bei mir beginnt, in mir beginnt und damit auch weitergeht, dass ich mich umsehe, mein Nächster, und auch nach oben blicke zum Herrn und letztlich auch, was Sie beschrieben haben, der Blick ans Kreuz.
Ja.
Insofern ist es ja alles auch ein ziemlich langer Reifungsprozess, den ich dadurch laufe.
Absolut, absolut. Ich glaube nicht an diese Theorie, da ist ein Punkt, eine Minute, da ist eine Gottesbegegnung, jetzt bin ich quasi der fertige Typ irgendwo, ja, dass ich annehmen kann, der andere annehmen kann, glaube ich nicht daran. Ich glaube, da ist das Samenkorn, das wird gelegt in mein Herz von Gott selbst und das wächst heran. Und Nachfolge, Jesus Nachfolge ist für mich auch absolut ein Reifungsprozess. Und das ist ja letztlich das Schöne dran. Wie auch im Natürlichen, der Kind, das wird geboren und dann reift es. Und erst braucht es Milch. Und das ist ja auch dieses Bild, das der Apostel Paulus im Korintherbrief benutzt. Erst braucht er Milch und dann kommt feste Speise. Es ist alles Reifung. aber hineingenommen in diesen Reifungsprozess. Ein Kind ist glücklich an sich, wenn es reifen und wachsen darf. Und stellt man sich vor, ein Kind wird sagen, ach, ich kann auch nicht Fahrrad fahren, also ein Dreijähriges, ja, dann wird es unglücklich werden. Dann wird sich selbst nicht annehmen. Und es ist manchmal so auch irrsinnig, was Christen von sich selbst erwarten. Und Gott sagt, hey, ich hab dich lieb. Gib dich doch einfach mal dem Reifungsprozess hin, dem Wachstumsprozess hin. Es wird, ich bin's, der reifen lässt. Wachsen kann ich nicht selbst aus meiner Kraft heraus. Und da haben Sie völlig recht, Herr Müller, es ist Reifungsprozess.
Sie haben auch angedeutet, Reifung, oder um jetzt, das eine ist jetzt ein Reifungsprozess, und Sie haben auch angedeutet, dass denen, denen es dann auch gelungen ist, sich selber in dieser Liebe Gottes, und ich sage es jetzt mal im Licht von Golgotha, das zu erkennen, dass da auch unglaubliches Wachstum geschieht. Was haben Sie denn da schon erlebt, wo wie bei Menschen aus daraus heraus Wachstum geschehen konnte?
Also es gibt sehr viele ganz praktische Beispiele. Ich denke gerade an eine Frau, die wurde diagnostiziert als therapieresistent, weil sie an schweren Depressionen litt. Hatte x Therapien hinter sich und da bedurfte ich zum Beispiel nur Gespräch nach einem Seminar, als sie dann erkannte, hey, ich gehe von völlig falschen Voraussetzungen aus. Ja, ich brauche mich nicht mehr zu bemühen, die Liebe Gottes zu verdienen, sie mir zu erarbeiten. Sie war eine ganz ernsthafte Frau, aber sie sah immer ihr Versagen. Dann ärgerte eine Nachbarin sie, und dann regte sie sich auf und da sah sie schon wieder als Sünde und sie war immer am Boden zerstört wegen ihrer eigenen Unfähigkeit. Also wenn man ihr ein Blatt vor das Gesicht gehalten hätte mit einem schwarzen Punkt drinnen, da hätte sie gesagt, ich sehe den schwarzen Punkt, nicht ich sehe 99,9 weiße Flächen. Sie war da gebunden an dieses Leistungsdenken. Und als ihr das klar wurde, da begann das zu wachsen. Ja, die kam in eine Freude rein. Die brauchte tatsächlich keine Antidepressiva mehr. Also ich sage nicht, dass jede Depression die Ursache hat. Ja, bitte nicht missverstehen.
Ja.
Aber da war es wirklich der Grund, dass sie sogar als therapieresistent galt. Und die Frau, ich kenne die jetzt schon länger, 3-4 Jahre lebt die völlig gesund und froh ihr Christenleben. Und da hat sich innerhalb wenigen Jahren das ganze Leben verändert. Und das war der Ausgangspunkt. Da ist dieser Same ins Herz gelegt worden, der aber schnell aufgegangen ist. Ja? Beim anderen geht es länger oder der Reifungsprozess dauert auch länger. Aber das Wachstum sollte beginnen einfach.
Sie haben vorhin am Anfang unseres Gesprächs von Anfechtung und Sünde gesprochen, von dem, dass da auch ein deutlicher Unterschied auch ist, der auch in der Heiligen Schrift gemacht wird, in den Worten der Apostel. Kann ich es denn dann nicht auch so sehen? Sie haben ja gesagt, also unsere Anfechtung oder diese Fehlprägungen, die werde ich nicht los. Die sind Teil meiner selbst und die sind ja auch von Gott so angenommen.
Ja.
Und kann ich dann nicht auch irgendwo sagen, also jedes Mal, wenn ich angefochten werde, ist das im Grunde eine Auszeichnung für mich, weil die andere Seite sieht mich als sozusagen Gefahr und ich bin es wert, dass ich angefochten werde und dass hier um mich gekämpft wird. Kann ich das nicht auch sozusagen so positiv sehen? So nach dem Motto, ich stehe nach wie vor im Feuer der Versuchung, widerstehe aber, versuche natürlich nicht zu sündigen, weil mein Christsein ist ja leicht, wenn es keine Versuchung gibt. Ja.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das habe ich so wunderbar gesagt, Herr Miller.
Also könnte ich mir da im Grunde...
Kann ich nur Ja und Amen dazu sagen, ja. Schöne Formulierung, ja. Ja, wirklich.
Herr Nitsche, jetzt sind wir am Ende der Sendung angelangt. Gibt's vielleicht ein Gebet, das Sie kennen oder das Ihnen jetzt vielleicht auf dem Herzen liegt, was Sie unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchten?
Gerne. Dann können wir zusammen beten, ja?
Gerne, ja.
Himmlischer Vater, danke, dass du uns das zusagst, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast auf diese Welt, um die zu suchen und zu retten, die verloren sind. Verloren in ihrer eigenen Verzweiflung, in ihrer Zerrissenheit, in ihrem Versagen. Und danke für die Zusage im Brief an die Hebräer, dass wir durch ein einziges Opfer von Golgatha vor dir vollendet sind. Danke für diese Gnade, danke für diese unverdiente Liebe, für dieses Geschenk, das du uns anbietest. Danke, dass du uns angenommen hast und dass du es möchtest, dass wir zu Menschen werden, die diese Annahme selbst erleben und auch weitergeben. Herr, gib uns deinen Blick, dass jedem Menschen, dem wir begegnen, dass wir sehen, nicht das Äußere, sondern das, was du an Wunderbaren in ihm hineingelegt hast, dass wir ihm dazu verhelfen, zu dem zu werden, wie du ihn geplant hast. Amen.
Amen. Herr Nitsche, ganz vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns und die Hörer genommen haben. Wir werden uns sicher bald wieder hören bei Radio Horeb. Herzlichen Dank.
Dankeschön, es hat mich auch gefreut.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie erst später zugeschaltet haben und die Sendung in voller Länge hören möchten, dann können Sie sich eine CD bestellen von dieser Sendung. Entweder übers Internet auf unserer Website www.horeb.org oder telefonisch bei unserem CD-Dienst. Die Rufnummer ist 0700 75 25 75 20. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.